Mensch, erkenne dich selbst. Meine lieben Zuschauer, wir wollen uns heute über den Kirchenbegriff bei Papst Johannes Paul II. Unterhalten. Ich bin Albrecht Brandenstein Zeppelin. Heute im Studio begrüße ich als Gast Pfarrer Erich Maria Fink. Sie haben sich mit dem Denken von Papst Johannes Paul II. Sehr tief beschäftigt. Der Papst hat einen ganz neuen Kirchenbegriff entwickelt. Der wurde auch sehr diskutiert, kritisch diskutiert. Wie versteht Papst Johannes Paul II. Kirche? Was ist neu an seinem Denken? Können Sie uns da etwas mehr dazu sagen?
Es geht sicher nicht darum, dass Papst Johannes Paul II. Kirche neu definieren würde im Sinn einer theologischen Definition. Und doch geht es sehr klar um das Selbstverständnis der Kirche. Und er knüpft hier an das Zweite Vatikanische Konzil an und setzt es einfach um. Wir können es gleich auf den Punkt bringen. Es gab vom 19. Jahrhundert her die Aussage, extra ecclesiam nulla salus, außerhalb der Kirche kein Heil. Und man hat es natürlich auch so verstehen können.
Willst du nicht katholisch sein, schlage ich dir den Schädel ein.
Und das ist vielleicht ein weiterer Schritt, aber der erste Schritt ist der, wenn ich sage, außerhalb der Kirche kein Heil, wer nicht zur katholischen Kirche gehört, kommt nicht in den Himmel, kommt in die Hölle. Und da sagt jetzt das Zweite Vatikanische Konzil, man muss es so verstehen, ohne diese Kirche, diese Gemeinschaft der Gläubigen, die zu Christus gehören, Kirche heißt ja Kyriake, die zum Herrn gehörige, kann Gott seine Liebe, das rettende Heil, nicht in die Welt bringen. Und da sagt das Konzil, das Zweite Vatikanische Konzil, die Kirche ist in der Hand Gottes ein Werkzeug für die Menschheit. Einmal, damit die Menschheit mit Gott eins wird und zum anderen, dass die Menschheit untereinander geeint wird. Das heißt, die Kirche muss sich so verstehen, warum bin ich Christ? Warum glaube ich an Jesus Christus? Nicht in erster Linie dazu, dass ich gerettet werde, Gott sei Dank und die anderen haben Pech gehabt, sondern ich bin nicht in erster Linie um meinetwillen Christ, sondern dafür, dass Gott mich als Werkzeug gebrauchen kann, dass er durch mich, durch meine Zugehörigkeit zu Christus, das Heil den Menschen zukommen lassen kann. Damit wird das Selbstverständnis der Kirche vollkommen auf eine andere Ebene gestellt. Erstens gehe ich auf die Menschen nicht mehr so zu, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt dich zum christlichen Glauben führen, damit du überhaupt in den Himmel kommen kannst. Ich kann in einer viel freieren Weise den Dialog beginnen und die ganze Missionierung, die natürlich bleibt, der Missionsanspruch der Kirche bleibt, eine eigene Enzyklika dazu geschrieben. Aber sie nimmt eine viel menschlichere Gestalt an. Die Gestalt der Freiheit, der Gestalt des Gewinnens.
Ja, und es ist keine formalistische Position mehr, sondern es ist eigentlich ein dynamischer Prozess, in den sich jeder einklinken kann.
Jawohl. Zum Beispiel die besondere Berufung zum gottgeweihten Leben. Johannes Paul II. Hat eben diesen Tag, 2. Februar, eigentlich die Darstellung Jesu im Tempel, dieser Akt, Jesus Christus Gott zu weihen durch Maria, den nimmt er und sagt, den Tag erkläre ich zum Tag des gottgeweihten Lebens. Und da gibt er jetzt jedes Jahr eine Botschaft heraus und auch das Schreiben der Einsetzung dieses Tages. Worum geht's? Er sagt, die berufen sind zum gottgeweihten Leben, die müssen erkennen, dass sie nicht berufen sind, weil sie heiliger sind oder heiliger werden sollen wie die anderen und dass es auch eine reine Gnade ist, diese Auserwählung, aber dass sie auserwählt sind als Werkzeug für die ganze Kirche, dass durch sie Gott der Kirche Gnade zukommen lassen kann. Und dass Gott durch sie der ganzen Welt besondere Gnade zukommen lassen kann, sein göttliches Leben. Und umgekehrt, dass die Kirche versteht, die Gottgeweihten sind ein Geschenk für sie. Sie sind verantwortlich dafür, dass es ein solches Geschenk in ihrer Mitte gibt. Sie müssen beten darum, dass es die Berufung zum gottgeweihten Leben gibt. Und gerade hier beim gottgeweihten Leben wird ja spürbar, um was es beim Papst geht. Nämlich sein Fundament. Das ist sein Menschenbild, das er sagt. Der Mensch erkenne dich selbst. Er verwirklicht sich allein dadurch, dass er sich zum Geschenk macht. Er hat einen Reichtum in sich, den er nur vergrößern kann im Austausch mit dem Du. Und der Austausch mit dem Du kann nur gelingen, wenn ich mich dem Du hingebe. Und das ist als allererstes nicht nur das Prinzip, wie der Mensch sich verwirklicht, sondern da spiegelt sich ja Gott selber wider. Gott ist seinem Wesen nach der, der sich ganz an die Menschen verschenken will. Und die Kirche muss an allererster Stelle dieses Wesen Gottes widerspiegeln und nachzuvollziehen. Und darum spricht der Papst ganz deutlich vom Heißegoismus. Es gibt einen Heißegoismus, den wir überwinden müssen. Ich muss sehen, wenn ich nur Gnaden für mich kassieren will, bin ich nicht christlich. Ich muss verstehen, dass ich in dem Maß reicher werde, auch im religiösen Sinn, dass ich für die anderen da sein will.
Kann man von dem Grundansatz her auch den Sinn des Leidens verstehen? Also wie Christus sich am Kreuz für die ganze Menschheit geopfert hat, dass der leidende, unheilbare Kranke sein Leiden annehmen kann, mit dem Leiden Christi vereinigen kann für das Heil der ganzen Welt?
Natürlich, und genau auf dieser Grundlage hat der Papst ein eigenes Dokument geschrieben, Salvifici Doloris, und den Welttag der Kranken eingesetzt, um ihnen dieses Verständnis mit auf den Weg zu geben. Er sagt zwar, wir haben die Pflicht, alles zu tun, im Krankenwesen zur Heilung beizutragen, um Heilung dürfen wir beten, und trotzdem, es bleibt die besondere Berufung zum Leiden, und zwar nicht, weil ich irgendeine Strafe ausbaden muss. Überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Es ist eine besondere Liebe Gottes, wenn er mich dazu auserwählt als Werkzeug, dass durch mich Menschen vielleicht die Gnade bekommen, ewig gerettet zu werden, damit sie nicht verloren gehen. Ich möchte sagen, einmal dieses Verständnis dafür, dass es eine besondere Würde, eine besondere Berufung, Auserwählung zum Leiden gibt, und dass das Leiden helfen kann, Menschen fürs ewige Leben zu retten. Das ist eigentlich das große Geschenk, was Gott gemacht hat, durch die ganzen mystischen Gnadenerweise der letzten paar Jahrhunderte. Das beginnt mit den Herz-Jesu-Erscheinungen, wo die Kirche lange gebraucht hat, über 200 Jahre, das ganz anzuerkennen und ins kirchliche Leben zu integrieren, wo einfach der Hauptakzent darauf liegt, dass Jesus möchte diejenigen, die ihn verstehen und ihm das Herz geöffnet haben, sie sollen begreifen, sich für diejenigen einzusetzen, die von Gott davongelaufen sind.
Dass opfernd einzusetzen.
Opfernd einzusetzen, vor allem opfernd.
Sich selbst aufopfernd.
Dass sie jedes Leiden mit dem Leiden Jesu vereinigen für die anderen. Aber jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt beim Heiligen Vater. Er sagt, wir dürfen uns nicht einbilden, dass ich durch mein Leiden irgendwie etwas verdienen könnte, nämlich die Rettung eines anderen Menschen, sondern wenn ich mein Leiden annehme und verstehe, was es bedeutet, dass Gott für mich gelitten hat und mich mit ihm verbinde, mit diesem leidenden Christus, dann kann sein Leiden, sein verzeihendes Leiden, sein erlösendes Leiden in meinem Leiden gegenwärtig werden, und so gewinnt mein Leiden göttliche Qualität, die Qualität des Erlösersleidens Christi, und wird zur Quelle des Heils für alle. Aber der Akzent liegt eben darauf, für alle, In Fatima zum Beispiel. Wie hat die Gottesmutter diese Kinder geformt dazu, Opfer zu bringen, jedes Opfer anzunehmen? Und dann haben sie freiwillig Opfer gebracht. Die kleine Jacinta, nichts getrunken, obwohl sie es schon nicht mehr ausgehalten hat, vor Kopfweh, haben sie Wasser gebracht. Dann sagt, jetzt halte ich es doch aus und hat das Wasser den Schafen zu trinken gegeben. Dieses kleine Gebet, o mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Und das ist eigentlich der neue Kirchenbegriff, dass ich verstehe, ich bin Werkzeug in der Hand Gottes, ich gehe meinen Weg stellvertretend für alle. Oder wenn wir bis Abraham zurückgehen, wo Gott den Abraham ruft und sagt, durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde Segen erlangen. Durch dich, Kirche, sollen alle Völker der Erde Segen erlangen. Und
stellvertretend zunächst mal.
Dass ich meinen Weg für die anderen gehe.
Ja.
Dass ich erwählt bin, stellvertretend für alle. Nicht, weil ich besser bin. Gott sagt es zum Volk Israel oft genug. Du bist erwählt, nicht, weil du das Beste bist. Du bist ja das nixigste Volk, sagt er. Aber ich habe dich erwählt als Werkzeug, um den Segen allen zu bringen. Und einmal ist es diese Stellvertretung, die man dann natürlich jetzt auch theologisch nochmal vertiefen kann. Und ich möchte einfach diesen Gedanken, den ich den wunderschönsten im Denken von unserem Papst finde, wo man natürlich jetzt länger drüber sprechen müsste, ich möchte ihn so nennen. Gott schenkt seine rettende Liebe, sein göttliches Leben der Menschheit auf menschlichem Weg. Und Mensch heißt Seele und Leib. Durch ein äußeres, sichtbares Zeichen, das die Liebe Gottes irgendwie darstellt, vermittelt er was Unsichtbares, sein göttliches Leben. Und man hat sich immer gefragt, natürlich, ich kann sagen, das Sakrament der Ehe findet dadurch jetzt eine ganz neue Dimension, dass ich das Sakrament der Ehe nicht nur empfange, damit die beiden Ehepartner treu bleiben oder Kraft finden füreinander, sondern sie waren ein lebendiges Sakrament. Je intensiver sie die Treue darstellen und leben, umso mehr kann Gott durch dieses Zeichen seine göttliche Liebe in die Welt fließen lassen. Wenn die Ehepartner streiten, sind sie mitverantwortlich, dass es da irgendwo in einem anderen Teil der Welt wieder Kracht und kriegerische Auseinandersetzungen gibt. Ich sag's mal zugespitzt. So bekommt alle menschliche Zuwendung in der Ehe eine göttliche Qualität, weil Gott es benutzt als Werkzeug, als Kanal, durch das er die Liebe fließen lässt. Und so sagt jetzt unser Papst, gibt es ein Ursakrament, aus der im Prinzip alle weiteren Gnaden hervorfließen für die ganze Welt. Und das Ursakrament ist zunächst mal Christus. Er ist Mensch geworden, seinem menschlichen Antlitz hat Gott sich sichtbar gemacht am Tod am Kreuz, macht der Vater seine Liebe sichtbar. Und mit diesem Mensch geworden sein, haben wir ein Zeichen, durch das Gott seine Liebe in die Welt gebracht hat. Aber diese Erlösungsgnade verteilt er nicht ohne ein sichtbares Zeichen, das in der Welt geblieben ist, nachdem er wieder in den Himmel zurückgekehrt ist, die Gemeinschaft der Gläubigen. Und so haben sich die Theologen eigentlich gestritten. Ist jetzt Christus das Ursakrament? Oder ist die Gemeinschaft der Gläubigen Ursakrament im Sinn des fortlebenden Christus durch die Geschichte, des geheimnisvollen Leibes Christi? Da hat erst unser Papst eine theologische abschließende Antwort gegeben. Er sagt, nicht das eine oder das andere und auch nicht das eine und das andere einfach, sondern beide stehen in einem Verhältnis zueinander der gegenseitigen Hingabe. Ein bräutliches Verhältnis, sagt er. Braut und Bräutigam. Die Kirche, die Braut, Christus, der Bräutigam. Und je sichtbarer die Kirche ihr bräutliches Verhältnis zu Christus lebt, umso mehr fließt die rettende Gnade durch die Kirche der Menschheit zu. Die Menschheit untereinander im Frieden zu einen und die ganze Menschheit mit Gott zu verbinden. Ja.
Eine große Verantwortung für die Kirche.
Große Verantwortung. Jetzt hat das eucharistische Jahr begonnen. ist einfach so, Eucharistie, sagt der Papst, ist die Möglichkeit, die bräutliche Liebe zu Christus vor aller Welt sichtbar zu machen. Einmal
in der Anbetung.
In der Anbetung natürlich, dass ich sage, und er schließt das Dokument damit, dass er sagt, hochzeitliche Stunden vor dem Allerheiligsten verbringen. Dass ich sage, in der Anbetung nehme ich mir Zeit für den Bräutigam. Aber in der Heiligen Messe, in der Eucharistie, wenn ich sie empfange, lasse ich den Bräutigam ganz zu mir kommen, nehme ich mir Zeit für ihn. Kann es zur Vereinigung kommen? Und wenn ich dafür keine Zeit habe, wo wird das bräutliche Verhältnis sichtbar? Aber er geht natürlich einen Schritt weiter und sagt, wenn der Bräutigam etwas im Herzen trägt, dann trägt es auch die Braut im Herzen. Darin zeigt sich bräutliche Liebe. Wenn der Bräutigam nichts anderes will, als alle Menschen zu retten, dann kann ich Braut sein, nur wenn ich auch nur eine große Sehnsucht habe, dass alle Menschen gerettet werden. Wenn der Bräutigam bereit ist dafür, alles zu opfern, sich ganz hinzugeben, dann ist auch die Berufung der Braut bereit sein, sich ganz dafür in die Waagschale zu werfen. Und er sagt, ein Christ muss eigentlich hoffen, dass alle Menschen in den Himmel kommen. Aber er muss ernst nehmen, dass es in jedem Augenblick die reale Möglichkeit für jeden Menschen gibt, auf ewig verloren zu gehen. Und darum kann und darf eine solche Hoffnung nur der haben, der bereit ist, diese Hingabe zur Rettung aller Menschen vollkommen zu leben. Und so hat er die kleine Theresia von Lisieux im Rahmen dieses Weltjugendtags zur Kirchenlehrerin erklärt, weil er sagt, genau das muss die Kirche lernen. Ich bin Werkzeug, stellvertretend, für alle.
Was hat die kleine Theresia von Lisieux denn gesagt? Was ist das Besondere ihres Lebens in dem Zusammenhang?
Ja, sie hat ja als kleines Mädchen dieses Erlebnis, wo ein Verbrecher hingerichtet werden soll und sie hört davon, dass er vollkommen verstockt ist. Und dann wendet sich sie an Jesus und sagt, Jesus, wenn ich dich so liebe, um dieser Liebe willen, schenk ihm doch die Gnade der Bekehrung, dass er gerettet wird und nicht in die Hölle kommt. Und dann liest sie nach der Hinrichtung in der Zeitung, was gar nicht so unbedingt erlaubt war ihrem Vater gegenüber, dass dieser Verbrecher auf dem Weg zum Schafott sieht, wie jemand ein Kreuz hält, sich umdreht, das Kreuz küsst und dann hingerichtet wird. Und sie ist sich ganz sicher, das hat Jesus ihm gewährt wegen ihrem Gebet. Und dann hatte sie nur noch einen Wunsch, ich will mich in die Waagschale werfen. Und sie schreibt da ganz kindlich, Jesus, ich will dich mehr lieben, als du je von jemandem geliebt wurdest. Und kannst du, wenn ich dich so liebe, überhaupt noch einen Menschen verloren gehen lassen? Ist ein bisschen überheblich. Aber da sieht man, sie hat sich ganz in die Waagschale geworfen und Gott hat es ja angenommen. Sie ist ja mit 24 Jahren nach bitterstem Leiden, was er alles in tiefster Ergebung angenommen hat, gestorben. Und das will der Papst herausstellen. Das ist neues Selbstverständnis der Kirche. Diese Hoffnung, für alle da zu sein, dass alle gerettet werden können. Allerdings, sagt der Papst, wenn die Kirche diesen Weg richtig lebt, und das hat er schon in seiner ersten Enzyklika geschrieben, der Weg der Kirche ist der Mensch, dann muss die Kirche ganz dort anfangen, den Menschen abzuholen, wo er steht, ganz menschlich. Und es beginnt einfach so, dass die Kirche zunächst einmal da sein muss.
Also der Weg der Kirche ist der Weg der Mensch. Also können Sie
Nein,
das nochmal...
er sagt so, der Weg der Kirche ist der Mensch. Je mehr sie sich auf den Menschen einlässt und darauf, was ist der Mensch, umso mehr hilft sie, den Menschen zu seinem Ziel zu bringen. Dass ich nicht nur im Kopf habe, ewiges Leben und nicht in die Hölle zu kommen, sondern dass sie sagt, ich muss den Menschen helfen, jetzt in dieser Welt den Weg zu finden, sich selber richtig zu verwirklichen, dann steigt er auf zu Gott. Und dann findet er immer mehr den Weg zum Absoluten und nimmt dann auch mehr und mehr die Botschaft Christi an. Das heißt, je menschlicher ich die Welt gestalte, je mehr ich mich für Frieden und Gerechtigkeit und diese Dinge einsetze, umso mehr tue ich auch, zum Aufbau des Reiches Gottes. Und ich möchte noch abschließen mit einer ganz wichtigen Unterscheidung. Es gibt in der Bibel den Ausdruck Reich Gottes, Himmelreich.
Also ich möchte noch schön mal einfügen.
Ja.
Da scheint durch, was Christus als Liebe definiert hat, die größte Liebe hat der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Also gerade die Hingabe des Menschen an den anderen bis zum Einsatz seines ganzen Lebens ist das Entscheidende. Und die Liebe entscheidet ja auch über die Qualität unseres ewigen Lebens. Also das ist da alles sehr stimmig.
Alles stimmig. Und zwar nicht nur auf menschlicher Ebene, dass ich sage, die Person verwirklicht sich in dem Maß, als sie bereit ist, sich hinzugeben, sondern eben auch auf religiöser Ebene. Die Kirche verwirklicht ihre Sendung in dem Maß, als sie nicht sich fühlt, wir sind die Geretteten und die anderen haben eben das Heil nicht, sondern wir geben uns vollkommen dafür hin, dass Gott alle Menschen retten kann. Mit Reich Gottes und Himmelreich, da gibt es eben den besonderen Akzent, dass der Papst sagt, der Reiche, wo nicht in das Reich Gottes gelangt, was ist mit dem? Da betont er, wie schwer ist es für einen Reichen, in das Reich Gottes zu gelangen. Dann erschrecken die Apostel und sagen, Mensch, was sagt denn da Jesus? Und dann sagt er es nochmal, ja, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Und am Ende sagen sie, ja, wer kann denn dann noch gerettet werden? Sie meinen jetzt das ewige Heil. Und dann schwenkt Jesus total um und sagt, bei Gott ist alles möglich. Da spürt man, es gibt zwei verschiedene Dinge, dieses Reich Gottes und die Rettung fürs ewige Leben. Und unser Papst bekräftigt sehr stark, man muss diese Begriffe unterscheiden und Reich Gottes zuerst mal verstehen, auf das hin, was hat Jesus hier mit seiner Kirche vor. Das heißt, ein Reicher, der nicht sich auf Jesus einlässt, der ist tatsächlich nicht Teil der Kirche, nicht Teil dieses Instrumentes Gottes. Er kann nicht mithelfen, andere zum ewigen Leben zu bringen. Das heißt aber nicht, dass er vom ewigen Leben ausgeschlossen ist. Er muss nur später im Himmel mal anerkennen, ich habe den Schritt nicht geschafft, Jesus wirklich nachzufolgen, ihn als Erlöser so anzunehmen, dass ich zu seiner Braut gehöre. Ich bin durch
Weil andere... Weil ich meinen Reichtum nicht zum Wohl der anderen eingesetzt habe, zum Beispiel.
Gut, jetzt können wir nicht über den Reichtum als solchen sprechen. Ja. Jesus fällt da kein Urteil über den Reichtum, das müssen wir eigentlich behandeln. Aber er hat jetzt dieses Ideal, das Jesus von ihm fordert, zum Beispiel Einsatz des Reichtums für die Armen, das war ja Jesu Forderung, hat er nicht erfüllt und deswegen gehört er nicht zu diesem Ursakrament und leistet nicht den Beitrag, dass er andere Menschen zum Heil führen kann. Aber im Himmel, wenn er dort ankommt, dann muss er erkennen, er ist nur durch Christus gerettet worden und nur dadurch, dass es Menschen gegeben hat, die mit Christus die Braut Christi bilden, Ursakrament, stellvertretend für ihn auch den Weg gegangen sind. Und diese Unterscheidung Reich Gottes als Instrument in dieser Welt, Himmelreich als ewiges Leben, sehr hilfreich und sehr befreiend.
Kann man sagen, dass die Hingabe, die der Mensch auf Erden bereit ist zu entwickeln und zu leben, dass die Qualität seines ewigen Lebens bestimmt?
Wenn man den Papst weiterdenkt und was er auch selber immer wieder andeutet in den Katechesen, dann sagt er ja so, je mehr der Mensch die Hingabe lebt, schon hier auf der Erde, umso mehr gewinnt er die Fähigkeit, und hier bringt der Papst den Begriff Kreativität ins Spiel, umso kreativer gelingt es ihm immer wieder und immer mehr, sich zum Geschenk für andere zu machen. Und so wie er im Himmel ankommt, beginnt der Austausch mit Gott auf ewig. Das heißt, so wie er hier die Fähigkeit zur Hingabe lernt, in der Art und in dem Maß kann er Ewigkeit genießen, den Prozess der Vergöttlichung im Himmel vollziehen. Ganz kurz gesagt.
Findet die Hingabe im Himmel weiter statt?
Jawohl, der Himmel ist für den Papst nichts anderes als ewiger Austausch mit Gott, der immer mehr zur vollkommenen Vergöttlichung des Menschen führt.
Meine lieben Zuschauer, Mensch, erkenne dich selbst. Das Denken des Heiligen Vaters erschlossen mit seinem neu gedachten Kirchenbegriff. Kirche sind wir alle. Wir sind alle zur Hingabe, zur Liebe berufen, zum Heil der ganzen Welt. Eine wunderschöne Perspektive, eine große Aufgabe. Ich freue mich über diese Vertiefung und Erhellung und ich freue mich auf unsere nächste Sendung und Sie dann wieder bei uns begrüßen zu dürfen.